Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich riesig. Heute beschäftigen wir uns mit Apostelgeschichte 6 bis 9. Und bevor wir einsteigen, wie jedes Mal, den Jesus der Woche heißt Namen, Titel und Umschreibung von Jesus, die ich diese Woche in den Kapiteln gefunden habe. Und diese Woche ist es nur einer, den wir nicht schon gehabt haben, und zwar Gott der Herrlichkeit. Den fand ich ziemlich schön, den Namen. Und ich habe gedacht, ich zeige euch mal, wie mein Bild aussieht. Die Vorlage zu dem Bild findet ihr ja im Newsletter, der ist immer unten angehangen. Und ich habe alle Namen, Titel und Umschreibungen, die ich gefunden habe, dieses Jahr im Neuen Testament hier reingeschrieben. Und es füllt sich zunehmend. Der Schal, da ist nicht mehr so viel Platz. Ich bin gespannt, wie viele neue Namen, Titel und Umschreibungen von Jesus noch auftauchen im Neuen Testament. Ob der Schal voll wird, wir werden sehen. Genau, steigen wir ein. Das waren ein paar tolle Kapitel, für mich zumindest zum Lesen. Und ich habe die gelesen und habe so gedacht, naja, ich hätte die Kapitel auch überschreiben können mit Ich bin hierher oder Hier bin ich her. Weil ganz viele Personen, von denen wir lesen, eigentlich fast alle, von denen wir da lesen, also nicht alle, da tauchen schon ein paar auf, wo das jetzt nicht hinkommt, aber ganz viele von den Hauptgeschichten, dass die Personen wirklich so eine Attitüde hatten, also sagt man Attitüde, dieses Verhalten dann an den Tag gelegt haben. Hier bin ich, was soll ich tun? Und ich habe gedacht, wir gucken uns das mal gemeinsam an, indem wir uns die einzelnen Personen angucken, wo das so gewesen ist. Wir steigen ein in der Apostelgeschichte und kriegen mit, dass es nicht mehr alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist in der Urkirche. Wir erinnern uns ja vielleicht daran, dass wir gelesen haben, dass die alles miteinander geteilt haben und dass da niemand mehr arm war und dass das da ziemlich gerecht zuging und dass war jetzt nicht mehr der Fall. Es gab halt die ersten Beschwerden darüber, dass bestimmte Witwen und Waisen nichts abbekommen haben. Jetzt waren die Apostel eigentlich zuständig fürs Verteilen und die haben sich da Gedanken drüber gemacht, die haben eine Versammlung einberufen und haben dann gesagt, naja, wir haben uns überlegt, dass ihr sieben Männer aussucht, dass wir jetzt hier sieben Männer aussuchen, die einen guten Ruf haben, die voller Glaube und Weisheit sind und die werden dann ausgewählt, um bestimmte Aufgaben zu übernehmen und die Aposteln wollten sich dann mehr auf das Wort Gottes konzentrieren. Und die Versammlung, die war angetan davon und die haben diese sieben Männer ausgewählt. Und von einem hören wir genaueres, nämlich von Stephanus. Stephanus war einer dieser sieben Männer, die bestimmte Aufgaben übernehmen sollten. Aber wir lesen gar nicht von den Aufgaben, die er übernommen hat, sondern eigentlich lesen wir davon, dass er auch Dinge tat, die ja die Apostel getan haben, nämlich, dass er gepredigt hat und dass er viele Wunder und große Zeichen gewirkt hat, dass er voll erfüllt war vom Heiligen Geist, dass er erfüllt war von Weisheit und dass er wirklich Großes da getan hat, auch wunderbar gepredigt hat. Und einer bestimmten Gemeinde gefällt es nicht und die lassen ihn verhaften und weil die wie nicht gegen den ankommen, holen die dann falsche Zeugen und brachten ihn vor dem Hohen Rat. Wir lesen davon, dass das Gesicht war wie das eines Engels und ja, die haben auch probiert, den loszuwerden, wie gesagt, als es dann nicht so geklappt hat, anhand von den falschen Zeugen. Und der Hohe Rat fragt ihn dann halt, weil ihm zum Vorwurf gemacht wird, dass Jesus ja gesagt hat, dass er den Tempel einreißen wird und aufbauen wird. Und dass er im Prinzip Gott lästert. Und so in die Richtung ging das. Und der Hohe Rat fragte ihn, halt ist das so? Und dann lesen wir seine Rede. Bei mir steht als Überschrift in zwei von mehreren Bibeln halt die Verteidigungsrede des Stephanus. Und ich finde aber, wenn man die Rede liest vom Stephanus, die er ja dann hält da vom Hohen Rat, dass das auf den ersten Blick gar keine Verteidigungsrede ist. Also der verteidigt sich da nicht oder beantwortet da die Fragen oder geht auf die Vorwürfe ein, sondern der führt den, die dazuhören, vor Augen, wie die Geschichte gewesen ist. Der macht einen Rückzug und macht wie eine super Kurzzusammenfassung von der Geschichte der Israeliten, die wir im Alten Testament gelesen haben. Und zwar immer auch mit dem, wie die umgegangen sind mit ihren Propheten, mit dem Wort Gottes, um denen zu zeigen, guck mal, ihr habt eigentlich eure Propheten schon immer verfolgt und ihr habt auch euch teilweise an die Gebote nicht gehalten, die euch gegeben worden sind. Ihr steht hier und klagt mich an. Also das sagt er nicht, aber das geht dann halt so ein bisschen in die Richtung, wenn man dann so bis zu Ende liest. Und dass er halt da wirklich wie sagt, ne, ihr habt die schon immer verfolgt, das können wir auch einmal kurz lesen, das ist Apostelgeschichte 7 in den Versen 51 bis 53. Ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündet, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Und das ist quasi das, wie er sich so ein bisschen verteidigt. Und er sieht dann die Himmel offen, die Herrlichkeit Gottes. Der sieht das und der sagt denen auch, was er sieht. Und dann ist wie total vorbei bei denen. Die waren schon vorher sauer. Das wird auch sehr bildlich beschrieben, irgendwie die Herzen sind. Aber als sie dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Und dann guckte er halt nach oben und sah die Herrlichkeit. Und wie gesagt, danach war total vorbei. Und die haben ihn dann vor die Stadt gebracht und haben ihn gesteinigt. Und diese Steinigung war dann wie der Startschuss zu einer massiven Verfolgung der Nachfolger Christi. Und das, was ich so spannend finde am Stephanus, ist halt auch diese Bereitschaft. Ich habe da eine Aufgabe übernommen, der Heilige Geist erfüllt mich und ich gehe hin. Ich kriege mit, die Situation ist für mich gefährlich. Der war sich dessen ganz bestimmt, ganz, ganz bewusst. Aber ich probiere jetzt nicht, mich da irgendwie rauszufinden, sondern das ist das, was ich glaube, das ist das, was ich sehe und das ist das, wozu ich stehe. Und der musste ja dann auch die Konsequenzen tragen, nämlich dass sie ihn vor der Stadt gesteinigt haben. Ich habe gedacht, ich mache mal einmal einen kurzen Exkurs zu Steinigungen zu Zeiten des Neuen Testaments und mal ganz kurz auch im Alten Testament. Also im Tanach, auch im Alten Testament, wurde die Steinigung gefordert als Strafe für Verbrechen, die gegen Gott gewesen sind oder die Verbrechen, die gegen das ganze Volk galten. Unter anderem gehörten dazu den Bruch vom Gebot des Sabbats, also dass man den Sabbat heiligen soll. Das ist auch das, warum Jesus immer wieder in Schwierigkeiten geraten ist und der Steinigung ja auch nur knapp aus dem Weg gegangen ist. Ehebruch. Jesus hat ja die eine Frau gerettet in der einen Geschichte. Aber die Steinigung war zu der Zeit vom Neuen Testament keine offizielle Hinrichtungsmethode mehr, weil unter der römischen Besatzung die Steinigung nicht erlaubt gewesen ist. Der römische Statthalter hatte das alleinige Entscheidungsrecht darüber, ob jemand die Todesstrafe bekommen hat und auch wie derjenige dann zu Tode kommt. Und Steinigung war unter den Römern nicht gängig. Also gab es das offiziell gar nicht. Das taucht aber ja immer wieder auf, wie ich gerade gesagt habe, in verschiedenen Situationen. Und das war eher dann ja als Lynchjustiz, wenn dann die Empörung so hochgekocht ist, dass Leute gelyncht sind, aber nicht offiziell vom Hohen Rat. Jetzt gab es aber zu der Zeit vom Stephanus eine Besonderheit. Nämlich 36 nach Christus wurde der Statthalter Pontius Pilatius, ihr wisst, wen ich meine, ich habe heute wieder einen Knoten in der Zunge, Pontius Pilatus, abgesetzt und sein Nachfolger war noch nicht da. Das heißt, die haben für eine gewisse Zeit, ich weiß jetzt nicht mehr für wie lange, das habe ich vergessen, mir aufzuschreiben, haben die keinen Statthalter gehabt, der dafür verantwortlich gewesen ist. Und der Hohe Rat, der Sanhedrin, der hat diese Abwesenheit eines Statthalters, der da alle Rechte und Pflichten hatte, genutzt. Und die haben die Steinigung wegen religiöser Vergehen wieder eingeführt. Und das ist das, warum wir wahrscheinlich das lesen bei der Steinigung vom Stephanus, dass da Saulus steht, der jetzt hier eingeführt wird und derjenige ist, der auf die Anziehsachen derer aufpasst, die den steinigen. Also diese Steinigung lief wirklich vor Zeugen ab und war anscheinend nicht einfach Lynchjustiz, sondern wohl doch, dass es dann ein Urteil gab vom Hohen Rat. So ganz klar ist es nicht, aber dadurch, dass es diese Sondersituationen da gab, kann es wirklich sein, dass das so gewesen ist. Fand ich spannend, als ich das auf Wikipedia gefunden habe. Den zweiten, wo man das sehen kann, diese Einstellung, ich bin hierher, das ist Philippus. Philippus, der predigte den Menschen unter anderem auch in Samaria. Und als er unterwegs gewesen ist, erschien ihm ein Engel. Und der Engel, der hat zu ihm gesagt, geh nach Süden und geh auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza führt. Entschuldigung, ich komme gleich wieder. Da bin ich wieder. Es hat gerade geläutet an der Türe, deswegen war ich kurz an der Türe. Zurück zu Philippus. Also, dem ist ein Engel erschienen, der ihm gesagt hat, dass er nach Süden gehen soll. Und zwar auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza führt. Und Philippus steht auf und ging. Also das ist das, was wir da lesen. Und der stellt diese Aufforderung nicht in Frage oder der bestand auch nicht auf Details. Okay, warum soll ich das machen? Was genau soll ich da machen? Ich weiß nicht, ob ihr das so machen würdet, wenn ihr so eine Aufforderung kriegen würde. So, auf, jetzt geh mal auf den Weg da. Aber Philippus hat das gemacht. Das finde ich großartig. Und das ist mir so aufgefallen, wahrscheinlich auch einfach in diesen Kapiteln eben, weil mir das schwerfallen würde wahrscheinlich. So, und Philippus ist unterwegs und ist dann da. Und als Philippus dann da ist, bekommt er vom Heiligen Geist neue Anweisungen und er folgt diesen sofort. Und das ist dann die Geschichte, wo Philippus unterwegs ist, da und dann da eine Reisegruppe kommt, wo der Kämmerer, also ein hoher Hofbeamter, von der Königin von Äthiopien unterwegs ist mit seiner ganzen Reisegruppe. Und er bekommt vom Heiligen Geist die Aufforderung, oder er weiß, dass er sich dieser Gruppe anschließen soll. Und er sieht diesen Beamten, wie er Jesaja liest und fragt ihn dann, verstehst du das? Und der Beamte sagt, nein, ich verstehe das nicht, aber kannst du mir das erklären? Komm und sitz mit mir. Das ist so das, wie das ein bisschen läuft. Und Philippus, und das finde ich auch ganz toll, die Art und Weise zu sehen, wie Philippus da agiert hat. Der hat reagiert auf die Eingebung des Heiligen Geistes. Der war dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Der hat erkannt, warum er da gewesen ist, dass er sich wahrscheinlich kümmern soll um den einen und hat ihn dann gefragt, verstehst du das? Der hat das nicht verstanden. Er hat sich dann mit dem zusammengesetzt auf das Gefährt, wo die unterwegs gewesen sind und hat das, wo dieser Beamte gelesen hat, dieser Kämmerer gelesen hat, als Ausgangspunkt genommen für das, was er dann gelehrt hat. Er hat den dann wie unterrichtet, er hat ihm die Schrift ausgelehrt und dann auch das Evangelium gepredigt danach. Und es war halt so eindrücklich, dass als sie an eine Wasserstelle gekommen sind, der Hofbeamte Philippus gefragt hat, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Das steht in der Elberfelder Bibel und in der Einheitsübersetzung steht, was steht meiner Taufe im Weg? Und der wird dann wirklich getauft von Philippus. Und dann wie wieder die zwei Personen, dieses, wie Philippus da dran gegangen ist, diese Bereitschaft auf die Eingebungen, die er bekommen hat, durch den Engel, durch den Heiligen Geist zu reagieren und dadurch offen gewesen ist, der sich die Zeit genommen hat, der erkannt hat, okay, was ist denn das, wo diese Person jetzt gerade ist, womit beschäftigt er sich, welche Fragen hat er, und dass er da eingestiegen ist und da angefangen hat zu erklären und ihn da so abgeholt hat und es so eindrücklich gewesen ist, dass als sie an eine Wasserstelle gekommen sind, dieser Kämmerer die Frage gestellt hat, was hindert mich, getauft zu werden? Ja, nichts hindert ihn. Und er ist wirklich getauft worden. Und da bin ich dann halt auch so hängen geblieben und habe mich gefragt, was hindert mich denn? Was hindert mich denn daran, das Evangelium mehr in mich aufzunehmen oder freier zu leben oder bestimmte Aspekte des Evangeliums einfach anzunehmen? Was sind denn die Sachen, die euch hindern? Was ist denn für euch schwierig? Ist ja vielleicht auch mal eine interessante Frage, die ihr euch stellen könnt. Aber auch hier zu sehen, dass dieser Kämmerer auch bereit gewesen ist. Der Herr hat dafür gesorgt, dass Philippus da ist, um ihn zu unterrichten. Und der war bereit, das anzunehmen. Und der hat nichts dazwischen kommen lassen. War ja, da ist Wasser. Ich habe es gehört, was hindert mich jetzt daran? Eigentlich hindert mich nichts. Ich möchte das. Das, was du mir da anbietest, das, was du mir gezeigt hast, das ist was, was ich haben möchte. Das ist das, was ich möchte. Und das ist ja im Prinzip genauso. Hier bin ich her. Ja, ich bin hierher. Ich habe das gesehen, du hast mir das gezeigt. Und ich umarme das jetzt. Ich nehme das jetzt für mich an. Und das fand ich auch ganz, ganz toll von den beiden. Der nächste, der auftaucht, wo man so eine Einstellung sieht, das ist Saulus. Und bevor wir jetzt auf die Geschichte eingehen, habe ich gedacht, ich erzähle ein bisschen was über Saulus oder auch Paulus. Und da kommen wir ja schon zu dem ersten, weil ich so oft immer gehört habe, dass Saulus dann zu Paulus wurde nach der Bekehrung. Das ist ja auch ein richtiges Sprichwort, wenn man vom Saulus zum Paulus wird. Das habe ich früher mal gehört. Das ist, wenn man wirklich irgendwie eine Gratwendung hinlegt, wenn man sich total umentscheidet, dass dann gesagt worden ist, vom Saulus zum Paulus werden. Und da kursieren so verschiedene Sachen. Deswegen hatte ich mich damit auseinandergesetzt. Wie hieß der jetzt eigentlich? Hat der eine Namensänderung gehabt oder nicht? Wie ist das? Und Saulus ist die griechische Form des hebräischen Namens Saul. Und Paulus ist ein griechisch-römischer Name. Und wir lesen eigentlich nirgendwo in den Schriften und auch in den anderen Quellen, dass es einen Namenswechsel gegeben hat, sondern in der Apostelgeschichte 13, Vers 9 steht Saulus, der auch Paulus hieß. Also ist viel wahrscheinlicher, dass der wirklich wie einen Doppelnamen hatte. Saulus, Paulus. Und je nachdem, wo der gewesen ist oder mit wem der zusammen gewesen ist, wurde der Saulus genannt oder Paulus genannt. Saulus oder Paulus, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich den nennen will, vielleicht einfach Saulus, weil er hier auch noch Saulus genannt wird, der wird in Tarsus in Kleinasien geboren und der stammt aus einer jüdischen Familie, die aber auch das römische Bürgerrecht besaß. Und er stammte nach eigenen Aussagen vom Stamm Benjamin und trug deshalb den Namen. Also das habe ich nachgelesen auf verschiedenen Quellen, dass er deshalb wahrscheinlich auch den Namen Saulus getragen hat, in Erinnerung an den König Saul. Jetzt muss ich mal einmal noch mal gucken. Ich habe nichts vergessen zu dem. Der Saulus, der erhielt eine streng jüdische Erziehung. Der hat ja nicht in Jerusalem gewohnt, also war einer von den Juden, die außerhalb gelebt haben nach der Vertreibung. Und der ist aber streng jüdisch erzogen worden und später in Jerusalem auch durch den Rabbi Gamaliel. Und wir lesen davon, dass er Pharisäer gewesen ist, also der ist Gesetzeslehrer gewesen. Und aber wir lesen auch davon, dass er Zeltmacher gewesen ist. Das ist das, womit er auch seinen Lebensunterhalt dann verdient hat. Und zu seinen Lebzeiten, also Saulus ist Jesus nie begegnet, als Jesus noch gelebt hat. Aber in seinen jungen Jahren war Saulus ein wirklich fanatischer Verfolger der ersten Christen. Der hat die ja mit viel Enthusiasmus, mit viel Eifer, also fanatisch ist wirklich fast schon das richtige Wort, verfolgt. Der hat die nicht nur verfolgt in Jerusalem, der ist wirklich umhergereist, um die zu finden. Der hat sich Genehmigung geholt, dass wenn er die findet, irgendwo die Nachfolger von Jesus, also die ersten Christen, dass er die wirklich verhaften kann. Er hat auch keine großen Unterschiede gemacht. Die Nachfolger, die sind dann auch verhaftet worden. Und er war bekannt dafür. Der war wirklich bekannt dafür. Wir unterhalten uns jetzt gleich dazu, wie das gekommen ist, dass er sich verändert hat. Aber nachdem er eine Kehrtwende gemacht hat um 180 Grad, hat er das Evangelium genauso eifrig gepredigt, wie er vorher die Nachfolger Christi verfolgt hat und hat auch mehrere Missionsreisen gemacht. Und das wird eine wirklich, wirklich wichtige Figur noch in der Apostelgeschichte. Also wir werden uns wirklich noch mit ihm beschäftigen. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich mir die Zeit, um ein bisschen was über ihn zu
Wir
erzählen.
lesen ja von ihm, also eingeführt wird er hier in der Apostelgeschichte in der Situation bei der Steinigung von Stephanus. Wir lesen davon, dass Stephanus gesteinigt wird und lesen dann davon, dass Saulus da steht und er derjenige ist, der auf die Anziehsachen aufpasst von den Menschen, die Stephanus steinigen. Und wir lesen auch davon, dass er sehr einverstanden gewesen ist mit dem, was da passiert ist. Also der war wirklich Vollblut dabei, der war fanatisch dabei, der hat die verfolgt. Und dann lesen wir davon, dass er sich Papiere geholt hat, um Nachfolger Christi in Damaskus verhaften zu können. Also der war ja wirklich bekannt da unter den Nachfolgern von Jesus. Bei den Urchristen, ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll, Nachfolger von Jesus, Jünger, den Mitgliedern der Kirche da am Anfang, der war wirklich bekannt dafür, dass man aufpassen musste, dass der die verfolgt hat. Und er war auf einer dieser Reisen, und zwar nach Damaskus, um da Nachfolger von Jesus zu finden und zu verhaften und die nach Jerusalem zu bringen. Und auf dieser Reise hat er quasi eine Begegnung mit Gott gehabt oder mit Jesus gehabt, nicht mit Gott, eine Begegnung mit Jesus gehabt. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 9, dass er umgeben war von ganz, ganz hellem Licht und dass eine Stimme zu ihm gesprochen hat, die ihn gefragt hat, warum verfolgst du mich? Und er hat nachgefragt, wer bist du? Und er hat gesagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und diese Stimme hat sich ja zu erkennen gegeben als Jesus und hat Saulus dann aufgefordert, in die Stadt zu gehen und da zu warten. Und er würde dann, dort würde ihm gesagt werden, was er tun soll. Und nach diesem Erlebnis, was auch alle drumherum ein bisschen erschüttert hat, die haben zwar nichts gesehen, aber die haben auch was gehört, lässt sich Saulus in die Stadt führen, weil er nämlich nichts mehr sehen kann. Nach diesem Erlebnis, wir lesen davon, die Augen waren auf, aber er konnte nichts sehen. Es ist fast so, als wenn er geblendet worden wäre von dem ganzen hellen Licht. Warum? Wir wissen es nicht, aber er konnte wirklich nichts sehen. Er musste geführt werden nach Damaskus und hat dann da die 3 Tage verbracht und gebetet und nichts gegessen. Da lesen wir von, bis Hananias dann gekommen ist, auf den wir gleich noch eingehen werden. Und da möchte ich einmal kurz Stopp machen, weil ich das schon sehr beeindruckend finde, was hier passiert ist. Saulus, der ja auf einer Mission war, also auf seiner persönlichen Verfolgungsmission, der ja davor hatte, ich nehme die fest und ich bringe die nach Jerusalem, der hat dieses Erlebnis gehabt und der hat die Stimme gehört und ist der Anweisung sofort gefolgt, obwohl er vorher genau das Gegenteil gemacht hat und total gegen Jesus gewesen ist und gegen das, was Jesus da gesagt und gelehrt hat, dass er diese Stimme hört und diese Anweisung hört und das direkt umsetzt. Ich finde das sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist, aber für mich ist das sehr beeindruckend. Und er ist ja dann diese 3 Tage da blind und betet und in einer gewissen Weise hilflos, zumindest hilfloser als er vorher gewesen ist. Ich sage nicht, dass er komplett hilflos gewesen ist, aber wenn man von jetzt auf gleich erblindet oder nicht sehen kann, auch nur für eine Weile, ja, ist das gewöhnungsbedürftig. Man braucht Hilfe. Der brauchte da wirklich Unterstützung in der Zeit. Der ist da untergekommen. Wir lesen bis zu dem Stand, wo wir jetzt sind, nichts davon, was in ihm vorgegangen ist in den 3 Tagen. Aber ich finde es beeindruckend, weil Hananias dann kommt, ihm die Hände auflegt, ihm einen Segen gibt. Er kann dann wieder sehen, aber er erkennt auch, was richtig ist und was nicht und lässt sich taufen. Und nachdem er sich gestärkt hat und dann noch zugehört hat, fängt er an, das Evangelium zu predigen und fängt an zu predigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und er macht genau das Gegenteil von dem, was er vorher gemacht hat. Und ich finde, das lohnt sich da mal innezuhalten und da im Moment mal Stopp zu machen und sich das mal anzugucken, weil das ist schon eine große Sache, oder? Findet ihr nicht? Saulus ist ja ein Typ Mensch, finde ich, wenn man das so liest, der Dinge, von denen er überzeugt ist, mit großer Leidenschaft tut. Der ist voll dabei und voll drin. Ich bin überzeugt davon, das ist richtig und wichtig. Also mache ich das. Ich mache das mit all dem, was ich habe, mit meiner Begeisterung, mit meiner Leidenschaft, mit meinen Talenten. Ich betreibe Aufwand dafür, weil mir das wichtig ist, weil ich überzeugt bin davon, dass das richtig ist. Und das hat er ja vorher gemacht. Er hatte die Überzeugung, dass das, was er da macht, richtig und wichtig ist. Und er macht jetzt hier diese 180-Grad-Wende und genauso leidenschaftlich, wie er die Nachfolger Christi verfolgt hat, geht er jetzt daran und predigt das Evangelium und macht genau das Gegenteil und sammelt die. Und der hat kein Problem damit, dass alle Menschen drumherum ja ganz deutlich sehen können, dass er seine Meinung geändert hat oder dass er vorher Unrecht hatte und jetzt Recht hatte und dass er auf einmal was ganz anderes macht als das, was er vorher gemacht hat und das, was er vorher gesagt hat, warum das wichtig ist und warum er das macht, dass das wie keine Rolle mehr spielt, weil er erkannt hat, dass er da was falsch gemacht hat und dass er jetzt was anderes machen muss. Er hat die Stimme gehört und hat ist der gefolgt mit all dem, was er hat. Mit all den Konsequenzen. Wir lesen da ja auch von, als er dann nach Jerusalem kommt nach einer Weile, dass die Nachfolger von Jesus sehr skeptisch sind und ihn auch in Frage stellen. Die Menschen drumherum fangen an, ihn wirklich in Frage zu stellen. Sag mal, was macht der da eigentlich? Kann man den Motiven trauen oder ist das nur ein Trick, dass der uns reinlegen will, um rauszufinden, wer sind die Nachfolger? Und dann verhaftet der uns alle und das ist was, was der wirklich in Kauf nimmt, durch seine Entscheidung, die er da getroffen hat, nämlich das zu tun, was die Stimme ihm gesagt hat, dem zu folgen, wovon er erkannt hat, dass das richtig ist, all die Konsequenzen und all die Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen, die damit einhergehen, das finde ich schon wahnsinnig toll. Wir lesen auch davon, dass er ja dann fliehen muss aus Damaskus, dass er mit einem Korb runtergelassen wird. Und dass die da auch vehement gegen ihn vorgehen wollten und ihn loswerden wollten und ihn umbringen wollten. Und ich finde es beeindruckend. Also ich finde es sehr beeindruckend, dass er so dollen Glauben gehabt hat, dass er das so erkannt hat, jetzt was wirklich richtig ist und dass er das macht und dass er total dabei ist und halt wirklich auch dieses jetzt hat, na, hier bin ich her. Hier bin ich. Und ich mache die Dinge, die du von mir möchtest, weil ich weiß, dass das wichtig ist und dass das richtig ist. Und das finde ich ganz, ganz toll. Das ist was, was ich da mitnehme, diese Bewunderung für ihn, so leidenschaftlich an die Dinge dran zu gehen, alles das, was er hat, mit einzubringen in die Dinge, die ihm wichtig sind und auch diese Bereitschaft, allen zu zeigen, ich habe da einen Fehler gemacht. Ja, und ich habe das ganz lange gemacht mit ganz viel Leidenschaft und ich war voll dabei und ich habe erkannt, das war falsch. Ich habe wirklich erkannt, das ist falsch und deswegen mache ich das jetzt total anders. Das finde ich auch sehr bewundernswert, weil ich glaube, dass das vielen von uns nicht so ganz leicht fällt, weil wir aus welchem Grund auch immer das ganz bestimmt ganz oft das Gefühl haben, wir müssen unser Gesicht wahren oder nicht. Und dass er so dazu in der Lage gewesen ist, zu sagen, ja, habe ich falsch gemacht. Habe ich wirklich große Fehler habe ich gemacht. Und ich probiere es jetzt anders zu machen. Ich probiere es jetzt besser zu machen. Und ich finde das total toll. Was anderes, was ich noch mitnehme, auch von Saulus, ist die Erinnerung daran, dass Gott und Jesus uns kennen. Die kennen unser Innerstes. Die kennen unsere Fehler, unsere Schwächen, aber auch unsere Stärken, unsere Leidenschaften, unsere Güten und unser Potenzial. Und dass, egal wie weit wir uns entfernt haben von unserer himmlischen Familie, dass wir trotzdem immer und immer und immer wieder die Möglichkeit haben, umzukehren und das besser zu machen und was anders zu machen. Und dass ich wieder festgestellt habe, wie dankbar ich dafür bin. Und das ist auch was, was ich mitnehme jetzt so aus den Kapiteln. Denjenigen, auf den ich noch eingehen möchte, dieses Mal ist Hananias. Mir gerade schon, der gehört ja zusammen mit der Geschichte von Paulus. Und zwar lesen wir in Apostelgeschichte 9 dann auch von ihm. Und der Herr ruft ihn und Hananias antwortet, ich bin hierher. Das ist das, wo ich den Satz rausgenommen habe, den ich so über die Kapitel schreiben konnte. Dass er wirklich sagt, ich bin hierher. Und ich fand total toll, dass er gehört hat, dass er gerufen worden ist. Dass er direkt erkannt hat, wer ihn ruft. Und dass er auch direkt bereit war zu antworten. Das sind so drei Sachen. Er geht da so unglaublich souverän mit um. Ich höre es, ich weiß, wer mich ruft. Ich höre, dass ich gerufen werde. Ich weiß, wer mich ruft und ich antworte auch direkt. Ich bin hierher. Hier bin ich, bin bereit. So quasi. Und ich fand das so, als ich das gelesen habe, war wirklich mein Gedanke, wow, das macht er total souverän. Und dann kam als zweiter Gedanke direkt, ja, ich bin nicht so souverän. Ich glaube, ich bin einfach nicht so souverän. Okay, was brauche ich denn, damit ich so souverän werden kann oder dass ich souveräner werden kann im Umgang damit? Und das, was mir so bewusst geworden ist jetzt diese Woche, ist, dass das zuallererst eine Entscheidung ist, dass ich auch die Entscheidung treffen muss, erkennen zu wollen, wenn der Herr mich ruft. Und auch die Entscheidung treffen zu wollen, zu antworten, wenn ich weiß, der Herr ruft mich und will irgendwas von mir. Dass das auch zur ersten Entscheidung ist, die ich treffen muss. Ob ich das will oder ob ich das nicht will, das ist ja meine Entscheidung. Das ist die Entscheidung von jedem von uns. Will ich hören? Will ich genau hinhören? Und will ich dann auch antworten und wie will ich antworten? Wie ist meine Reaktion dann darauf? Und als ich da so drüber nachgedacht habe, wie das so bei mir ist und wo es hakt und was gut läuft, ist halt mir aufgefallen, dass das bei mir unterschiedlich ist. Je nachdem, wie mein Leben gerade ist und was gerade los ist und wie es mir geht und wie chaotisch alles drumherum ist, ist zumindest meine Bereitschaft zu antworten, hier bin ich her, alles klar, ich mache das, was du mir sagst, durchwachsen. Also das verändert sich wirklich. Manchmal bin ich genauso auch wie Hananias, alles klar, mache ich sofort. Und manchmal würde ich am liebsten gar nicht antworten und würde das ignorieren, wenn irgendwas von mir gewollt wird, weil ich so und so schon so zu bin und das Gefühl habe, ich bin so überfordert. Aber das, was bei mir, was ich gerne hätte, was nicht so schwankend ist, ist dieses besser zu erkennen, wenn der Herr mich wirklich ruft. Ich für mich habe festgestellt, dass mir das gut tut, wenn ich großzügiger mit mir selber bin und wenn ich mich nicht so doll in Frage stelle oder mich nicht so klein mache, wenn ich feststelle, bei mir läuft es nicht so gut. Deswegen habe ich jetzt, wenn ich solche Sachen lese, nicht unbedingt den Anspruch, okay, ich muss das jetzt auch so perfekt machen, weil wir ja auch bei allen anderen jetzt gelesen haben hier, wow, ja,
die haben eine Stimme gehört oder die haben den Auftrag vom Engel gekriegt und die sind direkt losgegangen. Und ganz manchmal, vor allem wenn es mir schlecht geht, bin ich überfordert. Ich sag mal, wenn so die Fahne der Vollkommenheit vor meiner Nase geschwungen wird, dann überfordert mich das. Dann kann auch sein, dass ich wie stinkig werde oder dass ich das dann nicht weiterlesen will, weil ich denke, bin ich nicht, werde ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Auch teilweise, dass dann dieses auch durchkommt, will ich nicht. Und dass ich aber festgestellt habe in den letzten Monaten, wenn ich großzügiger mit mir bin und so wie ich jetzt auch ja die Erkenntnis hatte, ja, bei mir ist das nicht immer so. Und ich weiß ja auch nicht, ob Ananias auch Momente hatte, wo der nicht so souverän da geantwortet hat. Und so ist es bei mir halt zumindest. Manchmal bin ich ganz souverän in den Dingen und auch ganz bereit. Und manchmal halt eher nicht, dann tue ich mich schwer. Und dass das für mich in Ordnung ist, weil ich ja auch noch auf dem Weg bin. Noch erwartet keiner von mir Vollkommenheit oder dass ich alles fehlerfrei mache. Aber dass ich jetzt festgestellt habe, da, wo ich souveräner noch drin werden möchte oder was mir extrem wichtig ist, ist, dass ich zumindest immer erkenne, wenn der Herr mich ruft, dass ich da besser drin wäre, zu erkennen, das ist der Herr, der mich da ruft und das ist der Herr, der mit mir spricht und das ist der Herr, der bestimmte Dinge von mir möchte. Das ist was mir aufgefallen ist, was ich gerne hätte, was bei mir besser ist. Wenn wir jetzt wieder zurück zu Hananias gehen, als er seinen Auftrag gehört hat, und deswegen finde ich die Geschichte von Hananias auch so toll, der hat ja dann den Auftrag gekriegt, du sollst gehen, da ist der Saulus, der wartete auf dich. Da hat er erstmal nachgehakt. Der hat, wie Gott gesagt, Moment mal, weißt du, wer das eigentlich ist? Weil ich habe das über den gehört und das über den gehört und das über den gehört und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn ich da hingehe. Weil Hananias ja natürlich gehört hat von Saulus, der war bekannt dafür, was er getan hat. Und der hat zumindest einen Respekt davor gehabt, da hinzugehen, wenn nicht auch Angst, verständlicherweise, weil wer will freiwillig verhaftet werden, dass der nicht so begeistert gewesen ist, finde ich jetzt sehr verständlich. Und ich fand aber total toll, dass man hier mal in den Schriften liest, dass das eben nicht so ist. Ich höre was, ich mache das. Sondern dass es auch die Momente gibt und die Personen gibt, die nachhaken, so wie Hananias, der gesagt hat, Moment mal, ich habe das und das und das gehört. Und ich finde das toll, weil das zeigt, dass es total in Ordnung ist für uns, Fragen zu haben oder auch Bedenken zu haben bei bestimmten Dingen, das nicht zu verstehen, warum das jetzt wichtig ist oder warum wir das tun sollen, auch keine Begeisterung zu haben. Weil das sehen wir hier bei Hananias, der da wirklich nochmal nachhakt und sagt, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist und ob ich die richtige Person ist, ob ich das überhaupt machen sollte. Und der das formuliert und dass es total in Ordnung ist, dass der seine Fragen und seine Bedenken auch formuliert und dass er das auch an der richtigen Stelle formuliert, nämlich vor Gott formuliert und sagt, hallo, hier bin ich, finde ich jetzt gerade schwierig. Und das finde ich halt toll, weil mir das halt auch einfach nochmal zeigt, dass das auch total in Ordnung ist bei uns, wenn wir Fragen haben, wenn wir Bedenken haben, wenn wir Ängste haben, auch bei Dingen, wo wir das Gefühl haben, das sollten wir tun, das sollte richtig sein, dass wir das formulieren können. Das fällt mir schwer, weil ich habe Bedenken, weil und dass wir das vor den Vater im Himmel bringen können und dass es dann eher dann nachher darum geht, wie gehe ich denn um mit meiner Angst und wie gehe ich um mit meinen Bedenken. Einen Weg sehen wir hier bei Ananias, der das ja platziert und Gott gibt ihm ja dann eine Antwort und sagt zu ihm hier, ja, ich will, dass du trotzdem gehst, weil, ich kriege das jetzt nicht mehr hin, wo ist das? Das lesen wir in Apostelgeschichte 9, ab Vers 15. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl von Nationen als Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Und das ist so das. Der Hananias hat danach bestätigt bekommen, er hat seine Bedenken geäußert, der hat seine Fragen geäußert und hat die Bestätigung bekommen, doch, das ist in Ordnung, dass du das hast. Gott hat ja auch nicht geschimpft mit dem, dass er Bedenken hatte, sondern hat zu dem gesagt, doch, du sollst da hingehen, weil das ist wichtig aus den und den Gründen. Und das ist das, was Hananias dann halt macht. Er geht dann wirklich zu Saulus hin und folgt dann dieser Anweisung.
Und ich glaube, das ist einfach das, was wir lernen müssen, was ich auch lernen muss. Wie gehe ich denn dann um mit meinen Fragen, mit meinen Bedenken? Platziere ich die vernünftig? Platziere ich die direkt? Und wenn ich die platziert habe, was ist denn dann meine Erwartungshaltung danach? Bin ich dann bereit, wenn ich meine Bedenken, meine Fragen platziert habe, auch wirklich auf die Antwort zu hören, die ich dann bekomme? Oder bin ich dann so fixiert auf die Antwort, die ich gerne hätte? Das ist ein Problem manchmal bei mir. Ich stelle mir das so vor, so hätte ich das gerne und das ist die Antwort, ja, die ich eigentlich erwarten würde. Und wenn dann eine andere Antwort kommt, habe ich manchmal Schwierigkeiten. Und das ist genau das, wo es bei mir Verbesserungspotenzial gibt. Und ich weiß, ich bin da durchaus nicht die Einzige. Und das ist aber was, was wir hier sehen an Hananias, was ganz, ganz toll ist, dass er in dem Moment dann wirklich geht. Er hat das geäußert, seine Bedenken. Ja, wir wissen nicht, ob er noch Angst gehabt hat oder nicht. Ich kann mir das vorstellen, dass er trotzdem Angst gehabt hat. Der wusste, das ist wichtig. Der wusste, ich gehe da jetzt hin. Aber der wusste ja trotzdem nicht, was genau passiert da jetzt. Wie läuft das jetzt haargenau ab? Ich glaube schon, dass der noch nervös gewesen ist zumindest oder da auch nicht unbedingt so total freudestrahlend und gerne hingegangen ist. Und er hat es halt trotzdem gemacht. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Was ich auch noch ganz toll finde, und das ist was, was ich überlesen hätte, wenn nicht ich die Videos geguckt hätte von Don't Miss This, weil der David Butler macht da nämlich drauf aufmerksam, ist, wie Hananias Saulus anspricht. Dann, er liegt Saulus dann die Hände auf und spricht ihn an als Bruder in Apostelgeschichte 9, Vers 17. Und das finde ich total spannend und es zeigt auch so den Glauben und die Bereitschaft von Hananias, ja dem Herrn zu folgen und offen zu sein dafür, dass der Herr gesagt hat, das wird ein Werkzeug für mich werden und er wird eine wichtige Rolle einnehmen, dass der offen war dafür, das zu sehen und dass er Saulus als Bruder angesprochen hat, der sich zu dem Zeitpunkt ganz bestimmt noch nicht wirklich als Bruder angefühlt hat, oder? Wenn man sich die Vorgeschichte anguckt, Hananias hat gewusst, was Saulus getan hat, ja, der hat das gewusst. Der hat gewusst, welche Schwierigkeiten er gemacht hat, welches Leid der über ganz, ganz viele Menschen gebracht hat und dabei hinzugehen, dann nachdem er die Order gekriegt hat und so offen zu sein und ihn anzusprechen mit Bruder. Das schon vorauszusetzen, okay, ich kann das vielleicht noch nicht sehen, aber der Herr sieht das in dir und der hat mir das gesagt, also sprech dich so an, weil ich so Vertrauen darauf habe, dass du wirklich zu meinem Bruder wirst. Dann auch das finde ich total toll, dass man da nicht liest vom Vorbehalten, die er macht, sondern mich begeistert da auch dieser Glaube und den Vertrauen, den wir von Hananias sehen können. Und Saulus wird ja dann getauft, also der bekommt ja die Hände aufgelegt, kann wieder sehen, hört sich das an, wird getauft und fängt dann ja mit dem Predigen an. Das ist ja das, was ich gerade erzählt habe und so sind die Geschichten da kombiniert. Und ich finde das, mich hat das begeistert, mir ist das das war halt so das, was mir aufgefallen ist diese Woche, als ich die Kapitel wirklich gelesen habe, diese Bereitschaft, Herr, ich bin hier, Herr, du sprichst mit mir, hier bin ich, da, ich bin hier, was ist das, was du willst? Und auch mit dieser Bereitschaft, das hört sich nirgendwo genervt an, ja, hier bin ich, sondern wirklich dieses, ja, hier bin ich und ich bin bereit und dass das was ist, was ich mitgekriegt habe, was bei mir halt nicht so kontinuierlich konstant da ist, sondern dass das sehr schwankend ist und dass das was ist, was bei mir definitiv Verbesserungspotenzial hat. Aber ich bin halt auch wirklich dankbar für die Schriften und ich bin dankbar dafür, dass ich in den Schriften Dinge erkenne an mir selber, wo ich noch an mir arbeiten kann und auch Dinge erkenne, die ich beeindruckend finde an anderen Menschen. Und dadurch, dass ich von solchen Eigenschaften lese in den Schriften, ich die Eigenschaften auch teilweise besser in meinen Mitmenschen und mich drumherum erkennen kann, große Eigenschaften. Zum Beispiel haben wir uns die Woche unterhalten über einen Bruder, den ich persönlich schwierig finde in vielen Dingen. Das ist ja immer mein Problem, den Umgang mit der Art und Weise. Bei manchen Menschen fällt einem das ganz leicht. Bei manchen Menschen findet man das schwierig. Ich glaube, das kennt jeder von uns, dass wir alle Menschen haben, wo das super läuft und dass wir andere Menschen haben, wo das schwierig ist. Und dieser Bruder ist auf der schwierigen Seite bei mir. Und dass wir aber eine Situation hatten, die nicht so ganz so schön gewesen ist, wo ich nachher angerufen habe, um mich zu entschuldigen, weil da durch mich eine Situation entstanden ist, die wirklich nicht schön gewesen ist, die auch für diesen Bruder nicht schön gewesen ist, wo mir das unglaublich leid getan hat, weil das überhaupt nicht meine Intention war, weil ich wirklich schlechtes Gewissen hatte und mich schlecht gefühlt habe und gedacht habe, das war nicht das, was ich wollte und es tut mir leid. Und ich telefoniert habe mit dem und der so unglaublich großzügig gewesen ist, so total großzügig gewesen ist und für ihn war das gar kein Problem und der hat das gesehen, was meine Intention gewesen ist. Und durch dieses Telefonat, was wir beide hatten, ich auf einmal erkennen konnte in verschiedenen anderen Situationen, die ich beobachten konnte, was für eine unglaubliche Großzügigkeit dieser Bruder an den Tag gelegt hat, wenn er angegangen worden ist, wenn ihm Sachen gesagt worden sind, die nicht schön gewesen sind und dass der so unglaublich großzügig damit umgegangen ist mit seinen Mitmenschen und so wirklich ich zumindest das Gefühl habe, dass er gelernt hat, bestimmte Dinge, ja, ich weiß nicht, sich an sich abperlen zu lassen, ist wahrscheinlich falsch, aber dass der so eine Großzügigkeit gehabt hat. Und als ich jetzt das gelesen habe von Hananias, der gegangen ist und zu Saulus gesagt hat, Bruder, dass ich an diesen Bruder denken musste, der auch so eine Großzügigkeit hat, wenn andere Fehler machen, dabei großzügig zu sein und dieses zu sehen, was man so gemeinsam hat. Und ich bin unglaublich dankbar dafür. Ich habe ein ganz, ganz großes Zeugnis davon, dass die Schriften wahr sind, dass wir viele großartige Dinge finden können in den Heiligen Schriften. Sei es jetzt das Alte Testament, das Neue Testament, das Buch Mormon, Lehre und Bündnis oder die köstliche Perle. Und ich bin dem Vater im Himmel dankbar, dass der uns das an die Hand gegeben hat, dass jeder von uns da tolle Sachen für sich selber drin entdecken kann. Ich hoffe, du hast auch irgendwas ganz, ganz Tolles für dich entdeckt diese Woche in den Kapiteln. Irgendwas, was dich begeistert oder was dich nachdenklich macht oder irgendwas, worüber du lachen konntest. Habe ich auch schon gehabt in den Schriften. Und genau, mit der Hoffnung und mit schönen Wünschen für die nächste Woche schicke ich dich jetzt in die Woche und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch für meinen Newsletter an und erhalte Zitate und Links passend zu jeder Episode. Außerdem findest du mich auf Facebook und Instagram, auch unter Heilige Schriftstückchen. Auf Instagram allerdings mit UE statt mit Ü.